Recht schönen Nachmittag alle zusammen. Geschwister, wie ich schon gesagt habe, die Schriftlesung war sehr positiv, wenn man darüber nachgedacht hat. Ich meine, wir können uns ja sehr freuen, wenn wir hier am Sabbat in der Versammlung sind. Wir können uns in Ruhe Gottes Wort studieren. Aber wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, und in der leben wir ja die ganze Woche beziehungsweise die ganze Zeit, in der wir nicht hier sind, und ich habe mit Siegfried kurz vorher vor der Predigt gesprochen, er hat gesagt, in der Arbeit, es wird immer schlimmer und ich kann dem nur beipflichten. Es wird ein derartiger Druck auf die Menschen ausgeübt, man wird fast deprimiert dabei. Ich meine, das betrifft nicht mich persönlich, ich schaue schon ein bisschen vielleicht auf die kommende Pension hin, aber für die jungen Leute, also bei uns die Ingenieure drinnen, die stehen unter derartigem Druck, ich glaube, ich würde das gar nicht aushalten. Aber so ist unsere Gesellschaft. Moralisch geht sie bergab, das wissen wir auch. Es vergeht kein Tag, wo man nicht Mord und Totschlag hört. Wir leben in dieser Welt. Und man könnte sagen, wir leben in einer negativen Welt. Ich glaube, man dunklen, negativen Welt, wenn man das so betrachtet. Und dies kann uns selber auch trübsinnig und negativ stimmen. Ja, wenn wir in dieser Welt leben, das kann uns schon beeinflussen. Denn wir leben ja mitten in dieser negativen Welt. Und wir brauchen, wie wir alle wissen, schon Gottes Hilfe, um nicht auch diese negativen Gedanken in uns, in unserem Leben einfließen zu lassen. Natürlich kommt das schon vor, das beeinflusst uns auch zum Zeitpunkt. Aber es darf nicht eine ständige Beeinflussung oder ständiges Denken darüber sein. Wie gesagt, ich brauche ja das gar nicht so ansprechen und ich will das auch gar nicht. Terror, Krieg, Hungersnot, ich meine, wo man hinschaut. Umweltverschmutzung, Korruption, Streit, Gewalt in den Familien, außerhalb der Familien. Vielleicht haben Sie das gehört jetzt, ich glaube, es war in Braunschweig, wo der 12-Jährige seine Eltern erschossen hat. Eine Katastrophe, finde ich. Wie kommt der Junge dazu? Nicht? Was bringt ihn überhaupt dazu? Ich habe hier zwei Artikel, die sind schon etwas älter, aber ich glaube, die kann man heute genau noch so anwenden wie vorher. Das ist vom Generalanzeiger. Depressionen nehmen weltweit zu. Jüngere Menschen neigen weltweit mehr zu Depressionen als die Generation ihrer Väter und Großväter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von insgesamt 43.000 Personen in mehreren Städten von Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Asien bis nach Neuseeland. Die Rate krankhafter Depressionen erhöht sich unabhängig von kulturellen, sozialen und biologischen Faktoren und über alle Grenzen hinweg mit jeder neuen Generation seit dem Jahrgang 1915. Es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, wie wir, ja, glaube ich, alle sehen auch können. Und wie gesagt, ich möchte nicht zu viel davon, das wissen wir, aber nur um uns das zu erinnern, wie es wirklich geht. Und dass uns das auch mehr oder weniger beeinflussen kann. Es kommt natürlich auf unsere Persönlichkeit auch selber an. Der eine ist mehr positiv, aber und manchmal neigt man dazu eben auch zu dem Negativen. Hier etwas, und es ist nicht von Religiösen geschrieben oder Fanatikern, es steht hier, Warnung vor Weltuntergang. Ich dachte, das ist von unserer Broschüre vielleicht, aber es ist nicht. Nur noch wenige Jahrzehnte verbleiben den Menschen nach Ansicht von 1575 Wissenschaftlern, den gegenwärtigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde zu stoppen und ein langfristiges Überleben zu sichern. Dieses drastische Fazit zogen die Gelehrten aus aller Welt, unter ihnen 99 Nobelpreisträger, in Washington bei der Vorstellung eines vierseitigen Appells, erfolge nicht weltweit eine Umkehr im Umgang mit der Natur, drohe ein düsteres Szenario aus Verteilungskriegen und Massenwanderungen von Elend und Verheerung. Das sind nicht nur Leute, wo man sagt, ja, die reden das am Stammtisch. Das sind Wissenschaftler. 99 Nobelpreisträger sind zu diesem Entschluss gekommen. Und wir, ich glaube, wir wissen, dass es so weit kommen wird, weil es in den Prophezeiungen auch steht. Und eine Beschreibung unserer heutigen Gesellschaft finden wir in 2. Timotheus 3, wenn Sie das bitte aufschlagen. In 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 4. 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und ich glaube, hier ist wie wenn man es aus den Nachrichten lesen würde. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, und sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Ich glaube, das ist eine besondere Beschreibung, die wir, würde ich sagen, vielleicht noch vor 10 Jahren nicht so gesehen hätten. Ja, sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Als Christen sollen wir aber nicht diese negative Gesinnung haben, wie sie diese Gesellschaft hat. Aber wie ich schon sagte, die Denkweise beeinflusst uns auch manchmal. Wir sind nicht davor gefeilt, wir sind noch nicht vollkommen, wie wir es sein sollten, ja, wenn wir einmal Kinder Gottes sein werden. Aber Gott gibt uns in seinem Wort durch den Apostel Paulus einen guten Rat, wie wir uns verhalten sollen, um in einer negativen Welt positiv zu bleiben. Gott lässt uns nicht im Unklaren, was wir tun sollen, wie wir reagieren sollen. Wie können wir positiv in einer negativen Welt sein? Das ist die Frage, die wir uns heute besonders beschäftigen möchten. Da gibt es ja viele Sprichwörter über Optimist und Pessimist und so weiter. Eines habe ich hier stehen. Der Optimist bleibt am Silvester bis Mitternacht auf, um das neue Jahr zu begrüßen. Der Pessimist, um sich zu vergewissern, dass sich das Alte verzogen hat. Geschwister, das christliche Leben ist ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Ich glaube, wir wissen das, wenn wir uns bei der Taufe entschieden haben, wir wollen diesen Weg gehen und haben das auch praktisch äußerlich kundgetan durch die Taufe. Es beinhaltet dieses Leben, dieses christliche Leben, beinhaltet eine ganz neue Art des Denkens. Und wenn wir aus dieser Welt herauskommen, müssen wir diese neue Denkweise, Gottes Denkweise, annehmen, mehr und mehr. Dem einen fällt es schwieriger, dem einen fällt es leichter. Und ich denke, ich bin von der Natur aus, vielleicht denke ich, ein positiver Mensch. Aber in dieser Welt kommt es schon sehr oft vor, dass man auch diese negativen Gedanken auch in einem selber aufkommen. Ja? Und ich habe mir, als ich hier über dieses Thema studiert habe, vorgenommen, ich werde von nun an bewusst versuchen, positiv zu denken, so wie es Gott mir vorschreibt in seinem Wort. Ich habe mir das bewusst vorgenommen und darum denke ich, kann und wird diese Predigt eine Hilfe für Sie sein, wenn Sie auch in dieser Hinsicht manchmal vielleicht bemerken, dass Sie negativ eingestellt sind. Welchen guten Rat gibt uns Gott, wie wir denken und uns verhalten sollen in einer negativen Welt, damit wir positiv bleiben? Gott möchte, dass wir positiv denken, das wissen wir, uns auf die positiven Seiten des Lebens zu konzentrieren. Und Gott zeigt uns, wie wir das tun können. Schlagen wir Philipper 4, die Verse 7 bis 8 auf. Philipper 4, die Verse 7 bis 8. Und der Friede Gottes, ich lese hier von der Luther-Übersetzung, Matthias hat von einer anderen Übersetzung gelesen, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, oder man könnte sagen, der Friede Gottes, der höher ist als die menschliche Vernunft, ja, vielleicht würden Menschen anders manchmal denken, aber hier ist, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und Paulus schreibt hier weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder mit anderen Worten, darauf schaut, darauf richtet eure Gedanken. Was ihr gelernt in Vers 9 und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Anhand dieser verschiedenen Begriffe charakterisiert Paulus jene Dinge, die das Gedankenleben eines Christen ausfüllen sollen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, Geschwister, das ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, positiv zu denken, besonders wenn man krank ist, wenn man Schwierigkeiten hat oder in Problemen drinnen ist, ist es sehr schwierig, auf das Positive zu schauen. Ich war in dieser Woche beim Arzt, nur das hat mit dem Arzt nichts jetzt zu tun, aber da sind zwei Sekretärinnen dort. Die eine bei der ersten, ich war, die andere war nicht da, die war im Nebenzimmer. Die war anscheinend nicht so gut drauf, ja, ein bisschen mürrisch und hin und ja. Und natürlich, wenn man schon zum Arzt geht, dann ist man sowieso schon ein bisschen gedrückt. Und dann, wenn die auch nicht gut drauf ist, na, das gibt noch den Rest. Kurze Zeit darauf kommt die andere raus, ja, sagt, Sie sind wieder da, wir sehen uns wieder, na, hoffentlich ist nichts Ärgstes. Und das, man glaubt es nicht, wie sich die Stimmung in einem schon ändern kann, wenn jemand positiv einem entgegentritt. Vielleicht haben Sie das im Geschäft erlebt oder sonst irgendwo. Also es macht schon etwas aus. Und ich habe mir vorgenommen, ich sage es noch einmal, ich möchte in Zukunft positiv, zumindest positiver sein. Es wird mir vielleicht nicht hundertprozentig gelingen, aber ich werde es mir vornehmen. Und alle Schrift, Geschwister, von Gott eingegeben, 2. Timotheus 3, 16, wir wissen das. Und Gott sagt uns durch den Apostel Paulus hier, dass diese Dinge unser Bewusstsein, unsere Einstellung und unsere Haltung prägen sollen. Unser christliches Leben sollen diese Dinge prägen. Darauf seid bedacht, darauf schaut. Und man muss es schon manchmal bewusst machen. Wir müssen schon unseren Verstand manchmal einschalten. Also, wie gesagt, mir geht es zumindest so, bewusst zu denken, bewusst positiv zu denken. In Vers 9 haben wir gesehen, dass wir dann unser Denken, unsere Gesinnung in die Tat umsetzen sollen, wie wir hier, ich lese noch mal vor, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Also wir sollen es in die Tat umsetzen. Daraus wird ein Leben folgen, das Gott wohlgefällig ist, wie es hier steht. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Geschwister, schauen wir uns die einzelnen Begriffe, die Paulus in Vers 8 erwähnt hat, näher an. Das erste ist, ich komme auf diesen Vers öfter zurück, aber ich erwähne dann nur mehr die einzelnen Punkte, ich schlage es dann nicht mehr auf. Das erste ist, was wir hier sehen, was wahrhaftig ist. Also darauf seid bedacht, was wahrhaftig ist. Denken Sie immer daran, dass am Schluss dieses Verses steht, darauf seid bedacht. Und ich habe, im Computer ist das jetzt etwas leichter, mir die Stellen aufgeschrieben bzw. angeschaut, wo wahrhaftig erwähnt wird auch. Denn wenn ich jetzt ein Wort herausnehme, zum Beispiel das hier, was wahrhaftig ist, und versuche, meine Ideen hier hineinzubringen, dann ist es meine Auslegung von dem Wort wahrhaftig. Aber wenn ich nachschaue in der Bibel, wo dieses Wort wahrhaftig gebraucht wird, in anderem Zusammenhang, dann kann ich sehen, was ist damit gemeint? Was möchte Gott damit uns zeigen? Und hier in 2. Mose 18 und in Vers 21, in 2. Mose 18 und in Vers 21, sehen wir ein Beispiel, wie das Wort wahrhaftig gebraucht worden ist. In 2. Mose 18 und in Vers 21. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um, nach redlichen Leuten, hier ist ein Punkt, die Gott fürchten, wahrhaftig sind, nach dem sollen wir uns bedacht sein, die wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn Feind. Dies setze über sie als Oberste und Tausende, über Hunderte, über 50 und über 10, sodass das Volk alle das andere, wir sehen es, die eben Mose geholfen haben dann. Aber es geht hier darum, diese Leute, die waren wahrhaftig, die Gott fürchten. Und ich glaube, Geschwister, Gott verlangt das auch von uns. Wenn er uns beruft, wenn Gott uns beruft in den Leib Christi, in seine Gemeinde, und er schenkt uns seinen Heiligen Geist, dann hilft er uns auch. Dann erwartet er auch von uns, dass wir diesen Geist gebrauchen, dass wir uns bemühen, so zu denken. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, die Gott fürchten, und ich glaube, wir fürchten Gott alle. Wir respektieren ihn, nicht Furcht in einer Art, ja, dass wir uns ängstlich vor ihm fürchten. Nein, es ist eine Ehrfurcht damit gemeint. In Sprüche 12, eine andere Schriftstelle, wo dieses Wort gebraucht wird. In Sprüche 12 und in Vers 17. Sprüche 12 und in Vers 17. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Aber ein falscher Zeuge betrügt. Also man sieht hier wieder diese Einstellung, was wahrhaftig ist. Der sagt offen, was recht ist. Und wenn wir immer wieder daran denken, darauf seid bedacht, wie Paulus es gesagt hat. Darauf seid bedacht. Eine andere Stelle, wir sehen in Matthäus 22, 16. Matthäus 22, 16, hier ist über Jesus Christus etwas gesagt, betrifft Jesus Christus. In Vers 16, da sandten zu ihm ihre Jünger, oder ich fange an in Vers 15, Matthäus 22, Vers 15, damit man den Zusammenhang hat. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten, und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes und sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Also diese Eigenschaften, die wir auch vorher gelesen haben, er hatte diese. Und die Leute erkannten das. Denn sonst hätten sie es nicht gesagt. Ja, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Dass du sozusagen Gott fürchtest. Dass du ohne Ansehen der Person das Recht sagst. Und wir sollen ja auch so gesinnt sein wie Jesus Christus. Lesen wir weiter hier. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Das ist etwas, was auch mit Wahrhaftigkeit in Verbindung gebracht wird. Darauf seid bedacht, wie Paulus es in dem Vers gesagt hat. In Johannes 8 und in Vers 31, hier sind etwas mehr Stellen mit dem, das ist nicht bei jedem so. In Johannes 8 und in Vers 31, das betrifft jetzt wieder uns. Jesus sagt es uns als zu seinen Jüngern. Johannes 8 und in Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Aber die meisten Juden sind nicht geblieben. Für sind sie auch nicht wahrhaftig seine Jünger gewesen. Aber Geschwister, wir wollen ja in seinem Wort bleiben. Und dann sind wir auch wahrhaftig seine Jünger, wenn wir in seinem Wort bleiben. Eine Stelle noch, wo dieses wahrhaftig gebraucht wird und wo wir darüber nachdenken sollen. Darauf seid bedacht, wie Paulus es gesagt hat. In Epheser 4 und in Vers 15. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es eben: Dem denket nach, darüber denkt nach. Epheser 4 und in Vers 15. Epheser 4 und in Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Geschwister, darüber sollten wir nachdenken. Darauf seid bedacht. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und wenn ich das wieder verwenden darf, wie Paulus sagt, darauf seid bedacht. Oder dem denket nach, wie es in einer anderen Schriftstelle ist. Und umso positiver werden wir sein, auch in dieser Welt. Das nächste Wort, das vorkommt in Philipper 4, was Paulus erwähnt ist, wo wir darüber nachdenken sollen, ist, was ehrbar ist. Was ehrbar ist. Geschwister, überall können wir Unehrlichkeit sehen auf dieser Welt. Und gerade darum ist es so notwendig, dass wir auf unser Denken auf was anderes richten, damit wir nicht negativ werden, damit wir von diesem Negativen wegkommen. Zum Beispiel in dieser Welt die Werbung, die übertriebene Behauptung, nur um die Leute zum Kaufen zu bewegen, es ist unehrlich eigentlich. In Römer 13 und in Vers 13 können wir hier sehen, wie dieses Wort ehrbar gebraucht wird. In Römer 13 und in Vers 13. Und es ist natürlich nicht leicht, in dieser Welt auf diese Dinge uns mehr und mehr zu konzentrieren. Wir werden beeinflusst davon, aber umso mehr, wie es steht in der letzten Zeit, wird das alles immer zunehmen, immer mehr. Diese Welt wird immer dunkler, wird nicht lichter. Und wir Geschwister können hier ein Licht sein in dieser Welt, indem wir positiv denken. Und es wird den Leuten auffallen, so wie wir, wie mir es aufgefallen ist, wie diese zweite Sekretärin von dem Arzt reingekommen ist. Das ist mir aufgefallen. Die hat anders reagiert. Und auch wir können so ein Licht sein in dieser Welt. Und unsere Mitmenschen oder Arbeitskollegen, die werden vielleicht fragen, wieso kannst du so positiv sein in dieser Welt, in der wir hier leben, oder in diesem Umfeld, in der wir leben. In Römer 13 und in Vers 13 können wir sehen, wie es hier gebraucht ist, dieses Ehrbare. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung. Was wir Unzucht hier in dieser Welt, es wird immer ärger, es wird immer schlimmer. Nicht in Hader und Eifersucht, in Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt und besorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfällt. Ja, das ist, was mit ehrbar gemeint ist, ehrbar leben. Und das erfordert natürlich Entscheidung auch von uns selbst. Wir müssen uns bewusst entscheiden, so zu leben. Und natürlich, wie wir alle wissen, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und Gott stellt uns diese Hilfe zur Verfügung. Wir müssen sie nur gebrauchen. Ich glaube, dass jeder von uns täglich um den Heiligen Geist bittet. Denn stellen Sie sich vor, Sie würden nicht bitten, ja, dann haben Sie auch diese Hilfe nicht. Christus hat ja gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das ist natürlich, glaube ich, eine Voraussetzung. Wenn ich diesen Heiligen Geist gebrauchen möchte und muss, dann muss ich auch darum bitten. Eine andere Stelle, in 1. Thessaloniker 4 und in Vers 12, in 1. Thessaloniker 4 und in Vers 12, vielleicht sollten wir hier mit Vers 10 anfangen, damit wir auch den Zusammenhang hier haben, in Vers 10, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr drin noch vollkommener werdet. Wir konnten sehen, dass diese Geschwister, an denen Paulus hier geschrieben hat in Thessalonik, die waren positiv. Und er sagt, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir es euch geboten haben. Damit, hier kommt es, das Wort, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind. Nicht nur in der Gemeinde, auch die mit den Leuten, mit denen wir zusammenkommen, in unserer Gesellschaft, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Das, was er hier meint, ist auch, damit niemand uns beschuldigen kann. Sicher, wenn jemand uns beschuldigen möchte, wird er etwas finden, das ist klar. Aber wenn wir darunter leiden, wenn sie uns beschuldigen, so sie daran lügen, dann ist es etwas anderes. Geschwister, das ist, was hier auch gemeint ist. Vielleicht sollten wir Hebräer 13 und in Vers 4 auch aufschlagen. Hier ist das Wort zwar nicht ganz so gebraucht, aber ist es nicht eine Wohltat, Geschwister, ehrbare Leute zu treffen in dieser Welt? Ist es nicht eine Wohltat, wenn ein Taxifahrer dem Fahrgast die liegen gebliebene Armbanduhr wieder zurückgibt, zum Beispiel? Es kommt, diese Ehrlichkeit kommt heute ja selten mehr vor. Oder ein Angestellter in einer Putzerei zum Beispiel das Geld zurückgibt, das er in der Manteltasche gefunden hat. Das sind die Dinge, die würden einen heute wirklich überraschen. Und es wäre eine Wohltat, es tut einem gut, wenn man solche ehrbare Leute findet oder begegnet. Werden immer weniger natürlich. Aber wir können hier ein Licht sein. Wir können hier unseren Beitrag dazu leisten. Und wenn es die Menschen nicht bemerken, dann soll es uns auch nicht kümmern. Aber Gott bemerkt es. Gott bemerkt es. Und er wird uns das belohnen zu seiner Zeit. Schauen wir in Hebräer 13 und in Vers 4. Ich habe das schon erwähnt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Es hat auch mit ehrbar etwas zu tun. Mit allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will euch nicht verlassen, noch von dir weichen. Sein Versprechen. Auch wenn es uns manchmal nicht so gut geht. Gott hat versprochen, dass er uns nicht verlässt. Oder die Ehe, wie es hier angesprochen wird. Überlegen wir brauchen vielleicht gar nicht auf unseren Arbeitskollegen schauen oder auf unseren Nachbar. Überlegen wir, wie wir unseren Ehepartner ehren können. Indem wir eine gebende Einstellung ihm gegenüber haben. Man könnte fragen, was kann ich meiner Frau oder meinen Kindern oder meinem Mann, wie kann ich ihn ehren in einer gewissen Hinsicht? Ja? Man denkt oft nur an andere Leute, aber was ist in der eigenen Familie oft? Ne? Und eines ist sicher, es wird einen positiven Einfluss haben. Davon bin ich sicher. Auch, wie gesagt, auch mit unseren Nachbarn oder Kollegen. Ich habe hier eine Stelle noch, da in Titus 2 und in Vers 2 als letzte Stelle hier, was mit ehrbar zu tun hat. Titus 2 und in Vers 2. Titus 2 und Vers 2. Ich habe mir nur gedacht, weil wir hier in unserer Gemeinde sind wir doch ältere Leute, warum nicht diesen Vers auch nehmen, wenn er aufgekommen ist. Den alten Männern sage ich, dass sie nüchtern seien, ehrbar. Hier ist es wiederum. Hier ist es wiederum erwähnt. Dieses Ehrbare, ja, ich glaube, Sie wissen, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Männer, das bezieht sich auf uns als Christen natürlich. Aber, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Ja, das ist was mit ehrbar alles zusammenhängt. Und wie Paulus im Vers Philipper gesagt hat, dem denket nach, darauf richtet eure Gedanken. Und dann wird unser Denken positiver und positiver werden. Gott hat es versprochen und ich glaube es. Der dritte Punkt, was gerecht ist, was Paulus hier erwähnt hat in Philipper. Geschwister, in der Bibel bedeutet gerecht sein weit mehr als nur fair und unparteiisch. Es bedeutet viel, viel mehr gerecht sein, als wie nur fair zu sein und unparteiisch. Es bezieht sich auf Rechtschaffenheit, aufgrund eines bestimmten Lebenswandels. Eine Rechtschaffenheit aufgrund eines bestimmten Lebenswandels, nämlich auf den Lebenswandel, auf Gottes Lebensprinzipien. Das ist, was Gerechtsein bedeutet. Psalm 119 und in Vers 72, Sie können es notieren, ich lese es hier nur vor, ich muss meine Uhr raus, damit wir nicht über Bord gehen, über die Zeit gehen. Psalm 119 und in Vers 172, wo steht, meine Zunge soll singen von deinem Wort. Ja, wir wissen, das hat David geschrieben, den Psalm. Und er hat Psalmen, er hat die vertont und hat sie gesungen. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Alle deine Gebote sind gerecht. Natürlich, wir wollen und wir praktizieren sie auch, die Gebote Gottes zu halten. Wir wollen immer gehorsamer Gott gegenüber darin sein. Und wir wissen auch, dass David hat, auch in der Nacht, wenn er wach geworden ist, hat er darüber nachgedacht. Es ist gut geeignet, Gottes Wort über die Psalmen, überhaupt Psalm 119, darüber nachzudenken. Auch während des Tages. Auch wenn man in der Nacht wach wird, man kann nachdenken, wie wunderbar Gottes Plan ist, dass diese Welt, diese Gesellschaft nicht für immer so sein wird. In Römer 2 und in Vers 13 sehen wir auch, was gerecht ist, dem denket nach, wie es dort gebraucht wird. In Römer 2 und in Vers 13, Römer 2 und in Vers 13, denn vor Gott sind nicht gerecht. Wir sollen nachdenken, was gerecht ist. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Also es hat mit dem zu tun. Dem denket nach. Ja, ich möchte das immer wieder erwähnen. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz nur hören, sondern die es umsetzen. Denn hören tun es viele. Aber umsetzen, das tun die wenigsten. Und ich glaube auch, dass wir hier sind, weil wir Gottes Wort umsetzen wollen. Weil wir Gottes Gesetz befolgen wollen. Darum sind wir hier. Darum halten wir auch den Sabbat. Darum haben wir Versammlung. Wir wollen es tun. Und die es tun, die werden gerecht sein, wie es hier steht. Und darüber sollen wir nachdenken. Wie können wir Gottes Gebot noch besser halten? Wie können wir es noch besser verstehen in der ganzen Bedeutung des Gesetzes, im Geist des Gesetzes? Wie können wir es verstehen? Wie können wir es anwenden? Vielleicht ist Ihnen auch schon passiert, ich glaube, das passiert jedem von uns, dass es Situationen gibt, die kann man nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten, die einem im Leben passieren. Es gibt nicht so, wo man sagt, ja, so muss man handeln und so muss man handeln. Es gibt so eine Art Zwischensituationen und meistens machen wir, ich sprich vielleicht von mir selber, macht man beim ersten Mal einen Fehler. Und Gott macht uns auf diesen Fehlern im Nachhinein, man denkt nach, man hätte vielleicht sollen doch anders handeln. Ich meine jetzt nicht, was man lügen, stehlen und so weiter, das sind klare Anweisungen. Das meine ich nicht. Aber wie man den anderen begegnen soll. Es gibt manchmal so Dinge, da muss man nachdenken, ja, es gibt auch eine Möglichkeit, wo man besser sagt Nein. Es ist nicht immer das Beste, immer nur Ja zu sagen. Es gibt auch Dinge, wo man Nein sagen muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Nein zu sagen, ist schwieriger als Ja zu sagen. Es ist so. Jedenfalls, wir wissen, das ist, was Gott gemeint hat, dass wir gerecht sind, wenn wir oder gerecht sein werden, wenn wir seine Gebote, seinen Lebensweg in die Tat umsetzen und nicht nur hören. Das nächste, was in Philippa gestanden ist, war, was rein ist. Was rein ist. Natürlich, hier ist gemeint, ein reines Herz zu haben, reine Gedanken zu haben. Das ist, was hier damit gemeint ist. Und Satan möchte unseren Gedanken mit allem Möglichen anfüllen, mit allem möglichen Schmutz anfüllen. Ja? Aber Geschwister, wir können und wir sollen mit Gottes Hilfe, mit Gottes Geist, unsere Gedanken, wie es an anderer Stelle steht, gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Die schmutzigen Gedanken. Und sollen reine Gedanken, die von Gott kommen, aufnehmen durch das Bibelstudium, durch das Studium seines Wortes. Damit wir auch, ich meine, rein sein heißt auch moralisch rein sein. Wenn wir in dieser Welt schauen, diese Welt wird nach meinem Verständnis moralisch immer schmutziger. Die wird immer ärger. Und gerade das ist für uns eine Herausforderung als Christen, in dieser Welt moralisch rein zu sein. Ein Licht zu sein in dieser Welt. Wir können ein Licht sein in dieser Welt, wenn wir moralisch rein sind. Und es wird den Leuten auffallen. Schauen wir in Psalm 10 eine Stelle, Prediger könnte es sein. Es geht hier um tote Fliegen, verderben gute Salben. Prediger. Prediger 10 und in Vers 1. Prediger 10 und in Vers 1. Tote Fliegen verderben gute Salben. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Was ist mit diesen toten Fliegen gemeint? Natürlich kann das auch buchstäblich der Fall sein, dass tote Fliegen die Salbe verderben, das ist schon klar. Aber ich glaube, hier liegt ein anderes Prinzip dahinter. Nämlich schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Das ist auf uns geistig umzulegen. Wenn wir schlechten Umgang haben, ich sage jetzt einmal moralisch schlechten Umgang, dann ist es schwer, rein zu bleiben. Es wird unseren Charakter mehr oder weniger beeinflussen. Und dafür heißt es ja auch an anderer Stelle, fliehet der Unzucht. Oder ein anderes Wort eingefügt, fliehet dem was weiß ich, dem schmutzigen, negativen Denken. Das kann man ja auch einfügen. Flieht dem. Reinheit bedeutet so viel wie Klarheit oder frei zu sein, was schwächt oder beschmutzt, im geistlichen Sinne. Schauen wir im Psalm 19 und in Vers 10, schauen wir uns die Stelle kurz an, 19 und Vers 10, hier steht, wie das Wort gebraucht wird, auch mit rein zu sein, ja, dass wir einen reinen Verstand bekommen. Die Furcht des Herrn ist rein. Ja, die Ehrfurcht vor Gott, heißt das nicht, dass die ängstlich zu sein, und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt, sind Wahrheit, allesamt gerecht. In 1. Timotheus 1 und in Vers 5 schauen wir uns hier im Neuen Testament etwas an, wie Paulus es geschrieben hat an Timotheus, in 1. Timotheus 1 und in Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung, ja, die Hauptsumme, das erinnert mich auch an Prediger 12. Aber hier, es steht hier in 1. Timotheus 1 und in Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus reinem Motiv, Geschwister. Wie oft ist es Ihnen vielleicht in Ihrem Leben schon ergangen, wo jemand gesagt hat, ah, ich liebe dich oder was immer, und vielleicht haben Sie nachher festgestellt, das war eigentlich gar nicht so, wie er das gemeint hat. Ja, aus einem guten Motiv, aus einem reinen Motiv, ohne irgendetwas, wo man jemand anders etwas vorgaukelt, weil man vielleicht von ihm seine Anerkennung möchte oder was immer. Ich sag's nur, weil man ein anderes Motiv hat. Da ist etwas anderes dahinter. Darum sagt man ihm, wie gern man ihn hat. Aber es soll, das heißt nicht, dass man nicht jemand sagen soll, wenn man ihn gern hat, das schon, ne? Aber aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, ohne Hintergedanke, aus reinem Motiv heraus. Wir sollen uns bemühen, göttlichen Charakter zu entwickeln in dieser Hinsicht. Gott ist positiv, Satan ist negativ, dafür ist auch die Welt negativ. Er ist der Gott dieser Welt, dafür ist auch die Welt negativ. Aber Gott ist positiv. Und wenn wir Gottes Charakter annehmen sollen, und das ist ja, was wir uns bemühen, dann müssen wir auch positiv denken, sollen wir positiv denken. Und Geschwister, wir haben allen Grund dafür, positiv zu denken. Schauen wir uns zwei Stellen noch an, was mit rein, wo rein erwähnt wird. In 1. Petrus 1 und in Vers 22. 1. Petrus 1 und in Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Sehen Sie, aus reinem Motiv. Das ist, wo wir uns untereinander begegnen sollen. Aus reinem Herzen, Liebe aus reinem Herzen. Schauen wir uns noch eine Stelle an, in Jakobus 1 und in Vers 27. Jakobus 1 und in Vers 27. Jakobus 1 und in Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Sehen Sie, ein Gottesdienst ist nicht nur immer eine Versammlung. Hier wird es auch als ein Gottesdienst bezeichnet. Wir dienen Gott praktisch, Gottesdienst, wir dienen Gott. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen, ja, in ihrer Trübsal, wenn sie Probleme haben. Oft ist so, dass man, ich spreche jetzt nicht von uns hier, sondern im Allgemeinen in dieser Welt, wenn man weiß, jemand hat Probleme, dann macht man einen großen Bogen um den, weil damit man mit den Problemen dieser Leute nicht konfrontiert wird. Da wird man ja konfrontiert, das beeinflusst einem ja vielleicht. Oder die Person braucht vielleicht Hilfe und man hat momentan keine Zeit dazu und man macht einen Bogen drum. Ich spreche jetzt nicht hier von der Gemeinde, sondern ich meine jetzt im Allgemeinen in dieser Welt, wie es ist. Aber man geht vielleicht gern zu jemandem hin, dem es gut geht. Ja, wenn alles gut und in Ordnung ist, dann kann man jemanden gern besuchen. Aber hier steht ausdrücklich, Witwen und Waisen besuchen in ihrer Trübsal, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und es betrifft nicht nur Witwen, sondern Witwen oder was immer, oder Waisen, wie wir sehen, die Menschen, die allein sind. Und sich selbst, ja, das ist ja, gehört dazu. Und sich selbst von der Welt unbefleckt halten, reinhalten, moralisch reinhalten von dieser Welt. Unbefleckt von dieser Welt. Hier ist ausdrücklich die Welt gemeint. Geschwister, das andere Wort ist liebenswert, was liebenswert ist. Dieses Wort liebenswert, das gibt es nur hier in Philipper 4 und in Vers 8. Nur das eine Mal, wo liebenswert steht, ich lese es hier vor, wir haben ja die, kennen die Stelle. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Dieses Wort liebenswert ist nur hier erwähnt. Aber, Geschwister, liebenswert, Gottes Schöpfung ist liebenswert, die Natur, die Tiere, die Blumen, die Sterne. Wir haben allen Grund, positiv zu denken, über das Liebenswerte nachzudenken, wie es steht. Darauf seid bedacht. Also wir können schon die Schöpfung nehmen und darauf bedacht sein, uns auf Gottes Charakter, wir sehen ja Gottes Wesen in der Schöpfung, die Tiere, wie lieb sie sein können, die Blumen, ich brauche das gar nicht so hervorheben, aber auch die Beziehung, Geschwister, die Beziehung zwischen den Menschen soll liebenswert sein. Die Beziehung zwischen den Menschen, besonders zwischen Gottes Kindern, sollen liebenswerte Beziehungen sein. Welche Eltern würden sich nicht freuen, wenn unter den Kindern, besonders wenn es viele sind, 5 oder 6 oder 7, und die sind alle in liebenswerter Weise beisammen, freuen sich die Eltern. Schlagen wir eine Stelle auf, im Psalm 133 und in Vers 1, oder ich glaube, das sind nur drei Verse sowieso, die können wir alle lesen. Psalm 133 von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aaron, das herunterfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Das können wir uns vielleicht hier momentan nicht so vorstellen, aber es ist eben hier so beschrieben, aber es könnte auch wie das Öl, der Heilige Geist, wir wissen, dass Öl mit dem Heiligen Geist beschrieben wird, in Verbindung gebracht wird, ja, wenn er uns erfüllt, überall, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Es ist etwas Feines, wie es am Anfang steht, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Der andere Punkt in Philipper, was einen guten Ruf hat, ja, was einen guten Ruf hat. Die anderen zwei, die nachher kommen, sei es eine Tugend oder ein Lob, ist eigentlich in Verbindung mit diesem Punkt. Wenn man den, so wie es hier steht, ja, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, ja, oder ein Lob. Schauen wir uns einige Stellen an, was das bedeutet. In Apostelgeschichte 6 und in Vers 3. Apostelgeschichte 6 und in Vers 3 können wir sehen, wie es hier verwendet wird. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll des Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Es war der Dienst zu den Diakonen. Also Männer, die einen guten Ruf haben. Schauen wir in Apostelgeschichte 22 und in Vers 12, da ist auch etwas in dieser Hinsicht. Aber ich glaube, wenn wir sehen, wie dieses Wort gebraucht wird, können wir uns ein Bild machen, was Paulus an die Philipper geschrieben hat. In Apostelgeschichte 22, Vers 12, da war aber ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnen. Also er hatte einen guten Ruf aufgrund seines gottesfürchtigen Wandels. Hatte einen guten Ruf bei allen Juden, wie es hier steht. Also es kommt darauf an, wie wir leben, wie wir uns einen guten Namen, einen guten Ruf machen können. Oder wie gesagt, sei es eine Tugend, wie es in Verbindung gebracht wird. Schauen wir hier in 2. Petrus 1 und in Vers 5. In 2. Petrus 1 und in Vers 5. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben, also wir glauben an das Wort Gottes, in unserem Glauben, erweist in eurem Glauben Tugend, vorbildliche Lebenswandel und in der Tugend der Erkenntnis und in der Erkenntnismäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld, in der Geduldfrömmigkeit und so weiter. Es ist eine Stufe, wie wir dorthin kommen, wo es zum Schluss steht. Ich lese vorhin Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Wenn ihr dies tut, wie es hier steht, werdet ihr nicht straucheln. Sehr positiv. Eine sehr positive Sache. So werdet ihr nicht straucheln, wie es hier steht. Dann in Verbindung mit diesem guten Ruf war auch Lob. Sei es ein Lob. Schauen wir im Psalm 34 und in Vers 2. Lob hat auch mit Danksagung zu tun. Lob hat mit Danksagung zu tun. Wenn ich jemanden lobe, bin ich auch dankbar dafür, dass er so ist, wie er ist. Im Psalm 34 und in Vers 2. Ich will den Herrn loben alle Zeit, denn sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ja, auch von David im Psalm. Ja, es ist etwas, wo wir beten zu Gott, indem wir dankbar sind ihm gegenüber. Wir loben Gott dadurch, dass wir dankbar sind, dass wir schätzen, was er für uns getan hat. Unzufriedenheit frisst uns, wie Herr Riele gesagt hat, und Dankbarkeit heilt uns. Das ist der Unterschied. Und man könnte das jetzt auch auf das andere umlegen. Negative Einstellung frisst uns auf oder macht uns krank. Und positive Einstellung heilt uns. Da gibt es sogar einen Artikel darüber. Optimismus kann heilen. Neue wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass sie Krankheiten durch ihre Einstellung günstig beeinflussen können. Das ist eine Bestätigung von den Wissenschaftlern. Sie nehmen sich einen Augenblick Zeit, um die Wärme des Sonnenscheins auf ihrem Gesicht zu genießen. Wer hat heute schon Zeit fast in dieser Welt, in der Arbeitswelt, aber das wäre etwas Positives. Wissenschaftler meinen heute, dass die dadurch geschaffenen positiven Stimmungen die Gesundheit fast unmerklich, jedoch wirksam beeinflussen können. Geselligkeit, Gemeinschaft. Zum Beispiel, wir in der Bibel wird gezeigt, dass wir Gemeinschaft haben sollen. Geselligkeit scheint Gesundheit und Langlebigkeit zu fördern. Ich sage, ich möchte nicht alles hier vorlesen. Was können wir lernen von Forschern, die dabei sind, den Wert positiven Denkens aufzudecken? Optimistisch sein könnte uns zu mehr Lebensqualität verhelfen. Da gibt es einen Spruch, sehe ich da unten. Denn vielleicht soll ich Ihnen vorlesen, wenn ich ihn ohne Brille sehe. Belaste dich niemals gleichzeitig mit mehr als einer Art von Sorgen. Manche Menschen bürden sich deren drei auf. Die vergangenen, die gegenwärtigen und diejenigen, die noch auf sie zukommen, die sie auf sie zukommen sehen. Und mir hat vielleicht der Spruch deshalb gefallen, weil ich dazu neige, mir alles auszumalen. Ich bin der Typ, ich sehe Dinge schon kommen und die lebe ich dreimal durch. Ne? Aber das will ich mir auch abgewöhnen. Ich möchte mich ändern. Ich habe mir das vorgenommen. Ich werde positiv denken. Ich hoffe, es gelingt mir immer, aber ich werde es versuchen. Das hat mich schon, wie gesagt, diese Sekretärin beim Arzt hat mich schon da beeinflusst. Lob und anerkennende Worte von Eltern zum Beispiel oder Personen, die wir respektieren. Das müssen ja nicht nur immer die Eltern sein, es sind ja auch Personen, die wir respektieren und man bekommt ein Lob davon. Es schafft Freude und es schafft Ermutigung. Das ist bewiesen, dass es so ist. Und freuen wir uns über den Erfolg und nicht über den Misserfolg von anderen. Das ist ein positives Denken. Schauen wir in Römer 15, eine Stelle in Römer 15 und in Vers 7. Römer 15 und in Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Geschwister, nicht wir haben Gott erwählt, wie Christus hat selber gesagt, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Dafür, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja, zu Gottes Lob. Das hat mit dem Lob zu tun. Und eine Stelle noch zu diesem Lob hier, diesem Punkt mit Lob. 1. Korinther 4 und in Vers 5. 1. Korinther 4 und in Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Verborgenen ist, und wird das Trachten des Herzens offenbar machen, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Das ist, was ich gesagt habe früher schon, wo ich sage, auch wenn es die Menschen nicht sehen, was wir tun, aber Gott sieht es. Aber Gott sieht es. Und er, wie es hier steht, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Und das ist ja letztendlich entscheidend. Das ist ja entscheidend. Ist nicht entscheidend, dass wir von Menschen die Ehre oder das Lob bekommen. Das ist nicht entscheidend. Das ist vielleicht vorübergehend schön. Das Entscheidende ist, dass wir Lob von Gott bekommen. Zu der Zeit, wenn Christus zurückkommt. Das ist entscheidend, Geschwister. Lächeln ist wohltuend. Wie von der Verkäuferin, oder Sekretärin, was ich erwähnt habe. Sicher, künstliches Lächeln, das brauchen wir auch nicht. Ne? Aber eines, das von reinem Herzen, von reinem Motiv kommt. Das ist entscheidend, Geschwister. Satan, Geschwister, ist der Urheber des negativen Denkens. Er ist das negativste Wesen im ganzen Universum. Und kein Wunder also, dass die Welt so negativ ist, auch negativ ist, wenn er negativ ist, er ist der Gott dieser Welt. Aber wir sollen in die andere Richtung gehen. Das muss uns bewusst sein. Und wir sollen bewusst positiv denken, lernen. Wenn wir das nicht haben, ist es nicht immer einfach. Das ist mir schon klar. Es ist also kein Wunder, dass die Welt so negativ ist. Geschwister, Gott erwartet von seinen Kindern, dass trotz der negativen Umwelt, in der wir leben, in der er uns erleben lässt, er nimmt uns ja nicht heraus aus dieser Welt auf irgendeiner Insel oder auf dem Mond und dort leben wir dann weiter. Wir leben in dieser Welt. Wir erfüllen einen Zweck hier in dieser Welt, dass wir ein Licht sein sollen in dieser finsteren Welt. Wir sollen positiv sein in dieser negativen Welt, ein Licht sein. Und nehmen wir uns das vor, Geschwister. Gott erwartet das von seinen Kindern, positive Gesinnung zu haben und sich auf das Positive zu konzentrieren. In 1. Petrus 3, wir haben noch ein paar Stellen, vielleicht ein, zwei. In 1. Petrus 3, in Vers 15. 1. Petrus 3, in Vers 15. Heiligt aber den Herrn, Christus in euren Herzen. Es ist interessant, dass dieser Vers so anfängt. Heiligt aber den Herrn in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Oder, ich kann es anders ausdrücken, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der euch fragt, warum ihr so positiv sein könnt in einer so negativen Welt. Das könnte man auch sagen. Der von euch Rechenschaft fordert, also er fragt uns, warum kannst du so sein? Warum kannst du so positiv sein oder so voller Hoffnung, wie es hier steht natürlich, über die Hoffnung, die in euch ist? Geschwister, wir haben allen Grund, positiv zu sein in dieser Welt, auf eine bessere Welt, auf das Reich Gottes. Geschwister, und das ist positiv, auf dieses Reich uns zu konzentrieren. Wir werden noch eine Stelle aufschlagen, weil wir wissen, Geschwister, dass die Welt von einem negativen Geist beherrscht wird. Aber Gott hat seinen Geist uns geschenkt, dass er positiv ist. In Kolosser 3 und in Vers 15 als letzte Stelle. Kolosser 3 und in Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid. Geschwister, wir sind berufen zu dem Frieden Christi. Wir sind hier dazu berufen, positiv zu sein. Ein negativer Geist ist selten zufrieden. Und in der Regiert ist wenig Friede in dir, sondern in einem positiven Geist. Ich lese das nochmal. Zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Geschwister, wenn wir dankbar sind, ein dankbarer Geist ist im Grunde ein positiver Geist. Er ist dankbar dafür, was er hat. Und bald beginnen wir wieder ein neues Kalenderjahr. Aber wir brauchen nicht so lange zu warten bis dorthin, um die neu gefassten Vorsätze in Angriff zu nehmen. Das können wir jeden Tag. Und vielleicht irgendwann später einmal werde ich Ihnen zeigen, da gibt es so einen Ausdruck, der ist schon länger, wo es draufsteht, nur für diesen einen Tag. Und da gibt es Dinge drauf, ich werde es Ihnen später mal zeigen, was sich der alles nur für diesen einen Tag vorgenommen hat. Es kommt vom Englischen, es heißt just for this day. Und natürlich, das gilt dann mit der Zeit für jeden Tag. Aber es kann ein positives Denken bewirken. Geschwister, wir können so ein Licht sein in einer negativen Welt, wenn wir positiv sind, in dieser dunklen Welt. Und die Kinder haben heute etwas gebastelt. Für uns ist etwas Außergewöhnliches heute. Aber wir wollen unsere Kinder in der Gemeinde, wir sind eine Familie, denke ich, wir wollen unsere Kinder einbeziehen in die Gemeinde. Und die Kinder haben auf uns gedacht, auf die Gemeinde und wollen etwas beitragen, nämlich wie wir ein Licht sein können durch unsere positive Gesinnung. Und sie werden jeden Familien oder jeder Person, ich weiß es nicht, etwas hinstellen, was uns daran erinnert, ein Licht zu sein in dieser Welt. Ich kriege auch eins. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ihr seid das Licht der Welt. Geschwister, ich möchte gleichzeitig zum Abschluss kommen. Sind wir dankbar für diesen wunderbaren Plan, den wir verstehen können? Und wir haben jeden Grund, wir haben die Hilfe Gottes, dieses Ziel zu erreichen im Reich Gottes. Und wir haben dafür allen Grund, positiv zu sein, jeden Tag.